seiner eigenen Lecke.
Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Solia.
Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again! Timo does it for the second time! Magdeburg is his ground!
Richard, ich komme gerade fast frisch oder eigentlich frisch. Vor 5 Minuten bin ich im Hotelzimmer durch die Tür rein, aus der Halle drüben. Und da lief noch ein relativ denkwürdiges Spiel. Denn der, ich würde mal sagen, der chinesische Super-GAU stand nahe bevor. Fan Zhendong hat in 7 Sätzen in einem ziemlich guten Spiel gegen Tomokazu Harimoto gewonnen. Aber es war richtig knapp, 7-6, keine Ahnung. Hast du irgendwas gesehen davon?
Ja, ich habe es mit Dimitri zusammen geguckt. Und also es war schon auffällig, dass, ich sag's mal so, Fan Zhendong den Druck der gesamten chinesischen Tischtennis-Community und wahrscheinlich noch viel mehr auf seinen Schultern hatte. Fan Zhendong hat sich da nochmal rausgesneakt, aber ich muss sagen, das war auf Messerschneide. Ist ja auch bekannt, auch wenn die letzten Spiele für Fan Zhendong liefen. Fan Zhendong hat schon verloren gehabt gegen Harimoto, zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften in Chengdu in der Mannschaft. Also, dass da Fan Zhendong nochmal rausgekommen ist, ich glaube, da sind nicht nur ihm, aber auch viele anderen chinesischen Fans ganze Tonnen von Steinen von der Brust gefallen. Ja, großes Spiel. Ich fand es phasenweise sehr gutes Tischtennis. Phasenweise hast du schon den Druck gemerkt, der auf Fan Zhendong lag. Also es ist schon sehr untypisch, wie er in dieses Spiel, ich glaube 1-11 war der oder 2-11 war der erste Satz, sehr, sehr deutlich, wo er überhaupt nicht ins Spiel gefunden hat. Und ja, spricht natürlich am Ende für ihn, dass er das Ding dann noch so dreht, war ja auch 3-2 zurück, war im fünften, im siebten 4-2 zurück. Das war für mich so ein Punkt, wo Harimoto ein, zwei, vielleicht vermeidbare Fehler gemacht hat. Jo, aber am Ende hat Fan Zhendong das nochmal gedreht, spricht für ihn, aber zeigt auch, wie scharf die Messerschneide im Augenblick da ist, um es in eine oder andere Richtung dann kippen zu lassen. Das geht ganz, ganz schnell.
Ja, vor allem auch unglaublich bei 6-7, dann wirklich die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Punkte wirklich auch fehlerlos gespielt. Also das muss man dann irgendwie bei dem Spielstand auch so hinbekommen. Ich glaube, da kann sich der gute Harry gar nicht so viel Vorwürfe machen in dem Spiel.
Also es sind ja immer so diese Kleinigkeiten. Ich gucke das ja immer oder ich bemühe mich immer mit einem etwas anderen Auge zu schauen. Er hat diese ein, zwei Situationen, wo er mal einen Öffnungsfehler gemacht hat, wo er bei 4-2, ich komme nochmal da zurück, vielleicht die Chance hatte auf 6-2 wegzuziehen und dann spielst du natürlich ein bisschen anders, als wenn du immer auf Augenhöhe das Ganze spielst mit Gleichständen. Aber gar keine Frage, das war eine Riesenchance, die Harimoto da gehabt hat. Das hat dann am Ende auch Fan Zhendong gewonnen. Vielleicht auch ein klein wenig mit der Unterstützung von Harimoto, der natürlich auch gespürt hat, welche Chance er da hatte.
Ja, bevor wir über unsere Niederlage sprechen, können wir noch über die andere historische oder die historische Niederlage, die sich gestern so getragen hat, sprechen, wenn wir schon bei den Chinesen sind. Wang Shuqin ist ausgeschieden gegen Bruce Morrigard. 2-4, das war auch ein unglaubliches Spiel. Glaubst du, dass der zerbrochene Schläger dran schuld war? Vielleicht für alle, die es nicht gesehen hatte, am Tag davor war ja das Mixed-Finale, da hat Wang Gold gewonnen, zusammen mit Sung Ying Sha. Und noch bei der Jubelarie hat ein unaufmerksamer Fotograf den Schläger zertreten. Wir hatten das Thema ja selbst schon mal, kurz vor der WM jetzt in Busan. Ich glaube, in China ist das auch ein ziemlich großes Thema. Glaubst du wirklich, dass dann das auch wirklich ausschlaggebend sein kann? Auch für den Kopf vielleicht?
Ja, also ich will es mal so ausdrücken. Normalerweise muss jeder Profi einen zweiten oder einen dritten Schläger da haben. Und es ist natürlich relativ einfach von außen zu sagen, ja, das darf den Unterschied nicht machen. Aber sicherlich hat das ein klein wenig dazu beigetragen. Wir wissen das ja alle, es gibt immer einen ersten Schläger, mit dem man sich eingespielt hat. Mit dem Schläger ist er einen Tag vorher Olympiasieger geworden und jetzt ist er zerbrochen. genauso wie ein kleines bisschen Wang Chuqin da zerbrochen ist. Aber ja, am Ende muss man sagen, Truls Moregaard, ganz großer Respekt. Er hat viele Spiele gegen Wang Chuqin gespielt und meist richtig Haue bekommen. Aber ja, einmal mehr, auch wenn das vielleicht langweilig klingt, Olympia ist immer was Besonderes. Wenn ich mir das hier angucke, natürlich sind es immer, ich habe das in einem anderen Interview schon mal gesagt, Momentaufnahmen aus dem Einzel heraus. Auch wenn Wang Chuqin hier verloren hat und nicht wie vielleicht erhofft Olympiasieger wird, ist er aus meiner Sicht ein unglaublich guter Spieler und die Nummer eins der Welt. Aber trotzdem ist es so, bei Olympia ist viel möglich. Und das, was alle Spieler immer sagen, es ist unglaublich schwierig, von Runde zu Runde zu spielen. Man muss schon von der ersten Runde hellwach sein. Ja, und das hat Wang Chuqin mit ein paar Dingen, die es vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger gemacht haben. Du wirst gleich fragen, was sind denn diese Dinge? Natürlich da jetzt am Ende ja als Verlierer vom Tisch gegangen. Und Truls Moregaard, ich sag noch mal, Hut ab, ganz große Leistung.
Was sind denn diese Dinge?
Naja, es ist schon so, dass das Mixed noch nicht so lange gespielt wird. Und das Ziel, bin ich mir sicher, dass Wang Chuqin für sich und auch wahrscheinlich von seinem Trainerteam ausgegeben bekommen hat, war hier dieses Triple zu schaffen, was natürlich schon mehr als historisch gewesen wäre. Wir haben jetzt eine Situation, dass er das erste Mal, ich sag mal, so ein Mixed-Finale gespielt hat. Das erste Mal in dieser entscheidenden Position, einmal Mixed-Finale, danach am nächsten Tag schon direkt dieses ganz wichtige Spiel gegen Truls Moregaard um 10 Uhr, ist natürlich, was ja, die Abfolge angeht, schon wirklich eine unglaublich schwierige Situation. Wenn wir einfach mal so eine Rolle rückwärts machen auf 21, da hat Xu Xin mit Li Shiwei zusammen das Doppel gespielt. Da hat kein Ma Long oder Fan Zedong, die eben das Einzel gespielt haben, auch am Mixed noch teilgenommen. Das ist nochmal etwas anders, zumal ja auch, das werden die interessierten Beobachter sicherlich auch mitbekommen haben, das System im Einzel sich ein klein wenig geändert hat, indem man das erste Mal seit 2021, vorher hat man das ein bisschen anders gemacht, eine komplette 64er-Runde gespielt hat. Also eine komplette 64er-Runde. Keiner hat die Möglichkeit gehabt, so wie es eben vorher gewesen ist, wo die ersten 16 quasi erst letzte 32 eingestiegen sind. Das ist jetzt anders. Also das ist gleich das volle Programm. Und egal, wer da spielt, ja, das ist eine unglaublich hohe Belastung. Und in der Gesamtstruktur, Wang Chuqin, erste Mal in dieser speziellen Position, gestern das Mixed verloren, den Schläger, gestern das Mixed gewonnen, den Schläger verloren
Verloren,
gegen einen
genau.
Truls Moregaard, der wirklich unglaublich mutig gespielt hat, der so ein Spiel hat für die großen Momente. Wir haben uns ja auch an Houston noch, erinnern wir uns sicher noch, wie frech und unbedarft er da immer wieder rangeht. Und ja, und das hat am Ende dann wirklich dazu beigetragen, dass Truls Moregaard diese Chance einmalig genutzt hat.
So, und ich glaube, ja, das war dann seit 20 Jahren auch das erste Mal. Ich höre da so ein bisschen raus, dass es jetzt auch nicht so ist, dass ich das irgendwie im Vorfeld schon hätte andeuten können, oder? Dass die ein bisschen schwanken können, oder habt ihr im Team, ich meine, man redet ja immer öfters auch davon, gerade vor Olympia, aber man wusste ja auch, okay, wenn sie dann da sind bei den Olympischen Spielen, dann sind sie in der besten Form ihres Lebens, oder hattet ihr diesen Eindruck auch wieder, oder hattet ihr vielleicht
Nein,
sogar?
wir waren wirklich auch, also wir sind von vielen Dingen einfach Analysen hin oder her. Am Ende ist es ein Sport, der auf so viele Kleinigkeiten ankommt und wir werden ja später auch über unsere Starter sprechen. Und was halt tatsächlich für uns überraschend war, wir hatten eigentlich eher gedacht, naja, wenn vielleicht jemand wackelt, dann könnte das ein Fan Zedong sein. Aber ein Wang Chuqin hat so souverän performt in den letzten Monaten, das ist schon eine Überraschung. Aber nochmal, bei Olympia, Das sind so spezielle Situationen. Ich habe eben jetzt den Bogen versucht zu spannen über das Mixed. Ich würde sagen, das ist trotzdem eine Überraschung. Es bleibt für mich eine Sache, wenn wir jetzt morgen wieder das gleiche Turnier von vorne im Einzel spielen würden, hätten wir vielleicht komplett andere Spieler in den nächsten Runden. Das ist alles noch enger zusammengerückt. Wir versuchen das Ganze ja schon immer wieder so darzustellen. Aber es ist einfach auch so. Wir gehören zu den Sportarten, wo eigentlich hatten wir gedacht, Wang Chuqin gehört nicht unbedingt dazu, aber wo angefangen von der Nummer 3, 4, 5 bis zur Nummer 30, 35, 40 unglaublich viel passieren kann.
Sehr gut. Es bleibt spannend. Also Drulz spielt heute Abend noch um den Einzug ins Halbfinale. Wer auch extrem on fire ist, ist Hugo Calderano. Der rauscht hier auch so das Turnier durch. Und es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall ein Finale, ein nicht rein chinesisches und auch ein nicht rein asiatisches Finale geben, wenn nur noch Fan Zedong ist im Halbfinale. Und ja, das wird auf jeden Fall noch spannend. Leider, leider, leider ohne uns, ohne einen deutschen Starter. Lass uns kurz zu Dima kommen, weil das wahrscheinlich noch so am bleibendsten auch im Gedächtnis ist, das Spiel gestern.
Für mich sind alle vier Spiele, die wir sowohl mit den Herren als auch mit den Damen haben, das legst du nicht so leicht ab wie eine zweite Haut. Da muss man sich schon mehr als einmal häuten. Das waren schon schwere Tage jetzt.
Ja, wie ist denn die Stimmung bei dir im Team? Ist da jetzt schon wieder ein bisschen Aufbruch? Ist noch ein bisschen Nacharbeiten? Wie ist so die Lage im Olympischen Dorf?
Also ich würde sagen, das ist heute schon noch der Tag, wo man natürlich immer schaut, das passiert bei einer WM, bei einer EM, bei Olympischen Spielen, dass man natürlich immer, ich sag mal, es unheimlich schwer hat, dass jeder ganz bis zum Schluss seine Topleistung spielt, sondern es ist oft so, dass einer eben am Ende vorangeht und oftmals die anderen ein Stück weit überstrahlt. Das ist dann so. Wir haben, muss man aber auch sagen, einen Anspruch vorher eben geäußert, dass wir sagen, jawohl, wir wollen Viertelfinale, wir wollen gucken, dass wir dann vielleicht nochmal einen Schritt weitergehen. Das haben wir nicht geschafft und muss sagen, da sind wir natürlich auch am Ende nicht mehr zufrieden. Es gibt immer Gründe, gar keine Frage. Trotzdem bleibt, wir haben mit Dimitri und den letzten 16 das beste Ergebnis erzielt. Es gibt Gründe für alle Sachen. Trotzdem, unterm Strich, ohne Wenn und Aber, damit sind wir natürlich nicht zufrieden.
Zu Dima, das war dann trotzdem wieder so ein Dima-Olympiaspiel, das muss man sagen. Vielleicht mal andersrum gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass ein 17-Jähriger und heute ja schon wieder, er stand ja heute in einer ähnlichen Situation, nur dass er nicht 3-0 geführt hat, dass er in den siebten Satz reingeht und dann den ja relativ souverän, ich weiß, dafür gibt es auch verschiedene Gründe, dann gewinnt. Also heute hat er 6-0 geführt, glaube ich, gegen Lin, ja.
7-0 sogar im siebten.
Ja, oder 7-0, ja. Genau. Und gegen Dima nochmal die spezielle Situation, 3-0 zu führen, dann drei klare Sätze zu verlieren und dann trotzdem, Dima hat gesagt, im siebten Satz wird immer alles auf Null gestellt, aber trotzdem, dass so ein Junge daran nicht zerbricht, ist doch auch abgefahren, oder?
Ja, natürlich. Und ich muss sagen, da sind ein paar Spieler, die sich, also einmal Truls Moregaard, der zu denen gehört, die von denen ich sage, na, das ist der Mann für große Spiele, der immer auch eben für so eine Überraschung gut ist, der vielleicht auch daran eher noch wächst. Ein Felix Lebrun würde ich da jetzt ein bisschen anders sehen, weil einfach sein Grundniveau noch mal eine Stufe höher ist. Die schlechtesten Ergebnisse, und ich sage jetzt bewusst schlecht in Anführungszeichen, der letzten Monate waren eine Niederlage gegen Zhang Bojin oder eine Niederlage gegen Dang Chu. Alles andere, da ist er mittlerweile so stabil. Also da muss man einfach sagen, die Entwicklung, die der Felix Lebrun genommen hat, das ist herausragend und sicherlich auch ein Stück weit ein Ausnahmespieler. Wenn ich jetzt so gucke, der ist so unbedarft, vielleicht auch aufgrund seines Alters, aber natürlich einfach auch aufgrund der Tatsache, dass er so komplett als Spieler ist. Ja, was passiert im Augenblick im Tischtennis? Du hast eigentlich so gesagt, na, die Aufschläge, die werden ein Stück weit entschärft. Wenn du dir jetzt das Spiel von Felix Lebrun anschaust, dann siehst du, dass er unglaubliche Aufschlagvariationen hat. Dass also da diese Sache, wie er aufschlägt, wie mutig er mit langen Aufschlägen arbeitet, das hat eigentlich sonst sehr viele Tools Moregaard gemacht, aber das macht Felix Lebrun ganz genauso. Die Variationen, die er beim Aufschlag-Rückschlag hat, sind schon absoluter Wahnsinn. Und wenn du jetzt das Ganze noch in der Relation siehst, du sprichst eigentlich von Penholder-Spielern immer so, naja gut, die haben die Penholder-Rückhand und sind aber durchschlagskräftig mit Vorhand. Okay, der ist eigentlich eher noch durchschlagskräftiger mit Rückhand, wenn du siehst, was er dort spielt und wie stabil er spielt. Also muss man einfach, ich will gar nicht neidlos sagen, mit einem gewissen Neid anerkennen, der liefert auf einem unglaublich hohen Niveau. Und ja, ich muss sagen, tut natürlich Tischtennis gut. Aber es macht natürlich es für die Gegner, inklusive der Deutschen, die gegen ihn spielen, das Leben nicht leichter.
Welchen Vorwurf muss oder kann sich am Ende Dimitri machen, dass er das Spiel verloren hat?
Ja, also ich möchte gar nicht jetzt in die zu tiefe Analyse gehen. Entscheidend ist, um es einfach mal so an der Oberfläche zunächst mal zu lassen. Nach 0-3 ist es natürlich trotzdem schwer, so zurückzukommen, auch wenn man im siebten Satz das Ganze natürlich ein Stück weit wieder auf Null stellt. Aber es ist schon ein weiter Weg vom 0-3 zum 4-3. Ich meine, die Nordkoreanerin hat gegen Diaz das gezeigt, dass das geht. Wir haben das auch oft genug gezeigt, aber Felix Lebrun hat dann einfach auch ein paar ganz große, lange Ballwechsel in so entscheidenden Situationen. Im siebten, zum Beispiel bei 7-8, wo Dimitri eigentlich am Drücker war, das war vielleicht dann nochmal die Chance, eben zurückzukommen zum 8-8. Aber es sind diese Kleinigkeiten, die am Ende dann ja Felix auch als verdienten Sieger vom Tisch haben gehen lassen. Dimitri hat, finde ich, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Es hat nie aufgesteckt, hat gezeigt, warum er eben hier einfach nochmal, ich sag mal, eine Schippe draufgelegt hat und hier auch wirklich mit seinem bestes Tischtennis gespielt hat. Es sind Spiele aus meiner Sicht, die sich annähernd einreihen in die Spiele, die er gegen Malon gemacht hat, in die Spiele, die er gegen Lin Junhui gemacht hat. Und er hat das hier in 24 in Paris wiederholt. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein, zwei Runden vielleicht später zu diesem Spiel gekommen wäre. Aber das schmälert jetzt die Leistung von Dimitri keineswegs. Es ist tatsächlich ein großes Spiel gewesen. Wenn man jetzt das Spiel im siebten Satz sich anguckt, wo Dimitri den Satz 5, 6, 7 unglaublich dominant und begonnen hat und dominant auch die ganzen Sätze geblieben ist, vielleicht war bei 0-0, wenn man der interessierte Beobachter, sagt man immer, da hat Dimitri eine Rückhand in Anführungszeichen verrissen, danach den nächsten Punkt gemacht. Das war vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Ball. Aber unterm Strich, auf diesem Niveau, ist das dann ja einfach auch so, dass du sagen musst, ja, das sind auch nur Menschen. Und Felix hat das unglaublich gut gespielt. Und Dimitri nicht minder, aber eben die zwei, drei Punkte in diesem siebten Satz vielleicht ein, zwei lange Ballwechsel nicht gewonnen und eben bei 0-0 vielleicht diese eine Rückhand, die dann möglicherweise, wir sprechen ja immer vom Konditional hier, das Ganze in eine andere Richtung hätte kippen lassen, weil das darf man nicht vergessen, die anderen Sätze hat er sehr dominant dann Satz 4, 5, 6 begonnen und ja immer aus hohen Führungen gespielt. Ja. Er hätte einen dieser ersten drei Sätze gebraucht, gar keine Frage, da hat er ja auch einige Chancen gehabt.
Genau, hat er auch selber dann im Interview gesagt, dieser erste Punkt im siebten Satz, da hat er sich sehr drüber geärgert, weil der für ihn auch sehr wichtig war. Und er hat am Tag davor auch noch gesagt, man muss gut ins Spiel reinkommen. Hat er auch Anton Kellberg, der auch 3-0 hinten gelegen hat, sich dann auch nochmal auf 3-2 rangekämpft hat, 4-2 verloren, gesagt, mir darf es nicht so gehen wie Anton Kellberg. Und dann steht es 3-0, dreimal Sätze mit 2 Punkten Unterschied, wo er auch wirklich Chancen gehabt hat, auch Satzbälle, glaube ich, in einem Satz auf Führungen. Ja, und am Ende steht der Deutsche Tischtennisbund da mit ja, 4-7-Satz-Niederlagen. bei Nana und Dang waren es Führungen, die aus der Hand gegeben wurden. Ja, wie hast du die Spiele erlebt? Das waren von vornherein nicht ausgeschlossen oder eigentlich klar, dass das offene Spiele werden können. Aber bei 3-1 hat man dann doch sowohl bei Nana, bei Siona Shan gedacht und bei Dang Chu, dass sie das dann nach Hause bringen, oder? Und auch da ist es dann immer
Ja,
noch gekippt.
gar keine Frage. Und das müssen wir natürlich ein Stück weit aufarbeiten. Waren wir da in einem Augenblick zu passiv? Waren wir in einem Augenblick so, dass wir gesagt haben, jetzt dass diese Führung ins Ziel retten? Über solche Dinge müssen wir sprechen. Ich meine, wenn man einfach jetzt den weiteren möglichen Turnierverlauf gesehen hätte. Und deswegen ist es mir immer wichtig, ich spreche natürlich von Olympia, von dem größten Turnier. Und ganz klar, wir hätten uns sehr gewünscht und sind darüber natürlich auch ein bisschen enttäuscht, dass wir das nicht geschafft haben, dass wir eben da im Viertelfinale vertreten sind. Spielst du das Turnier vielleicht nochmal von vorne, kommen viele andere Ergebnisse raus. So eng ist das beieinander. Aber eben diese 98% oder diese Satzführungen, die haben wir einfach nicht genutzt. Und da muss man dann genau gucken im Einzelnen. Da liegt das nicht allein in technischen Sachen, in taktischen Sachen. Muss man gucken, wirklich, was ist da in dieser Crunch-Time passiert. Nochmal, wir sprechen hier gegen eine Pota, die sicher auch schon eine ganz große Erfahrung hat. Und wo Nana eben bei 1-1-5-8 einen ganz wichtigen Satz gedreht hat. Da haben wir das Spiel in unsere Richtung kippen können und haben dann vielleicht ein bisschen zu passiv gespielt. Und ja, dann am Ende auch im siebten nochmal zurückgekommen bis zum 1-5-5-5 und dann eben einfach das Momentum nicht genutzt. Da waren wir ein Stückchen zögerlich. Bei Dangi vielleicht auch in dieser 8-6-Führung, 9-8-Führung, ja, dass er da eben ein Stück weit ein bisschen aggressiver vielleicht ist. Aber das müssen wir in aller Ruhe, ich will es mal so sagen, analysieren. Wir haben Spieler, die da ganz vorne sich reinspielen können. Hier haben wir das bei Olympia diesmal im Einzel nicht geschafft.
Das stimmt. Und ja, abschließende Frage, beziehungsweise ja, Frage zu diesem Themenblock. Ja, Nina Mittelham. Die erste Frage natürlich, wie geht es ihr? Wie ist der Stand 2 Tage nach ihrer ja, Verletzung, die sie hat bekommen hat?
Also es ist schon so, dass sie diesen direkten akuten Schmerz, jeder, der das gesehen hat, hat, glaube ich, den Schmerz auch selbst ein klein wenig gespürt. Und es war wirklich, als dann wir im Dorf gewesen sind, die 100 Meter zum Zimmer, die haben sehr, sehr lange gebraucht und da hat sie wirklich auch Schmerzen beim normalen Gehen gehabt. Und das ist jetzt besser. Wir haben unsere medizinische Abteilung mit Peter Heckert, mit Toni Kass, hat sich da sehr ins Zeug gelegt und wir sind in der Behandlung. Das Spiel der Damen, das ursprünglich für Montag geplant war, ist ja jetzt noch einen Tag nach hinten verlegt. Und ja, wir sind jetzt mit Hochdruck in der Behandlung. Und alles Weitere muss man einfach schauen, wie sich eben diese Rückenproblematik weiterentwickelt. Es ist einfach so, wir wollen natürlich auch da kein Risiko eingehen für die Gesundheit. Wir haben jetzt noch ein paar Tage, in denen wir behandeln. Zaubern können wir nicht. Aber eben, ja, wir hoffen natürlich schon, dass sich das soweit bessert, dass wir eine Nina einsetzen können. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht in die Zukunft gucken und sagen, wie das wird. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen weiter beobachten müssen.
Das heißt, du wirst mir keine Prozentzahlen nennen, wie groß die
Ich will dir
Wahrscheinlichkeit ist.
garantiert keine Prozentzahl nennen, weil
Ja,
es
befürchtet.
geht ja nicht allein darum, ist sie einsatzfähig, sondern es geht darum, wie bewerten unsere medizinische Abteilung gemeinsam mit Nina, gemeinsam mit dem Trainerteam, einfach auch die Risiken, die sich in einem möglichen Einsatz dann ergeben. Zunächst mal ist es wichtig zu gucken, in welche Richtung geht das, ist das möglich, dass sie trainiert, kriegen wir das im Aufbau hin, und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Im Augenblick eine Prozentzahl zu machen, ich glaube, das wäre fahrlässig.
Ja, das schließt das natürlich auch mit ein. Das meine ich natürlich auch nicht, dass da die Gesundheit gefährdet wird, nur eines Einsatzes Willens. Aber gibt es denn eine Deadline, eine offizielle oder vielleicht eine, die ihr euch selbst setzt, wo ihr sagen müssen, okay, bis dahin müssen wir dann entscheiden, ob wir mit Nina spielen oder ob dann eben Yuan Wan, die Ersatzathletin, quasi reingemeldet werden muss, sage ich jetzt mal. So,
Ja.
gibt es irgendwie Deadlines, beziehungsweise habt ihr selber welche?
Naja, also letztendlich können wir dieses Late Athletes Replacement, wenn wir am Dienstag spielen, können wir das am Montag auch noch anleiern. Diese Zeit hätten wir noch. Es ist schon insgesamt etwas, was einmal mehr zeigt, wie fragwürdig dieses Gesamtsystem ist, was natürlich sowohl Trainer als auch Spieler in unglaublich schwierige Situationen bringt. Wie einfach wäre es doch, wenn wir sagen könnten, alles klar, das ist jetzt einfach das Team. Wir dürfen fürs Team 4 oder 5 Spieler optimalerweise, wie wir das bei der WM haben, nominieren. Wir haben kein Late Athletes Replacement, weil ich will jetzt einfach mal unken. Wir hatten das ja bei den European Games, wo es ähnliche Regularien gibt, auch schon mal. Also wenn jetzt einfach eine Nina ausfällt und wir spielen im Spiel mit Yuan und danach fällt Yuan aus oder Nana oder Annette, dann spielen wir, weil es nicht anders die Regularien es hergibt, tatsächlich, wenn wir gewinnen sollten gegen die USA mit 2 Spielern. Wenn sich eine Spielerin oder ein Spieler im ersten Spiel verletzt, weil du kannst nur einen AP, also einen Ersatzathleten, und du darfst keinen weiteren mehr nachnominieren.
Genau, und du dürftest auch, selbst wenn sie dann wieder genesen wäre, eine Nina Mittel haben, nicht nochmal einsetzen oder wieder einsetzen. Die ist dann
Ganz
quasi
genau,
für das
ganz
genannte
genau.
ganz gesamte Turnier raus. Ja, das ist eine Thematik, die hatten wir auch vor den Olympischen Spielen schon. Da gibt es vielleicht Handlungsbedarf, aber tja, ich nehme an, das wurde schon zumindest beim letzten Mal auch thematisiert und
Ja,
das
das
ist
wird ja
dann.
andauernd thematisiert, und diese Gesamtunruhe, die wir im Vorfeld mit diesen vielen Verletzungen hatten, mit diesen Fragezeichen bei vielen Spielerinnen, bei Situationen, wo man dann einfach auch eine Entscheidung kurzfristig getroffen hat, das spielt natürlich da insgesamt mit rein. Und ich finde das einfach eine Sache, die man sehr entspannt lösen könnte. Aber eben, ja, es gibt die IOC-Regeln, und das können wir im Augenblick nicht ändern.
Das stimmt. So, dann lass uns noch einmal kurz auf die Stimmung zu sprechen kommen. Die ist
Ja.
meiner Meinung nach wirklich herausragend. Also ich habe das so in der Art und Weise noch nicht erlebt. Nicht nur, weil es sehr laut ist, sondern weil die französischen Fans, haben die eigentlich Namen? Nee, ne? So wie Tifosi, nee. Die sind auch sehr feierfroh, fröhlich. Also da wird viel getanzt, da wird gesungen, da wird die Marseillaise angestimmt, da. Da ist wirklich einiges los und da werden auch natürlich die Franzosen am meisten gefeiert, aber auch eigentlich alle anderen Athleten. Das Einzige war halt jetzt die letzten Tage, die haben halt auch gefeiert, egal wie viele Spiele da parallel noch stattfinden. Da gibt es geteilte Meinungen. Ich habe eigentlich jetzt zumindest auch von unseren Jungs und auch von Nina und Dang und Dima gehört. Also die fanden es trotzdem super, ja, die haben sich darauf eingestellt, man hört den Ball nicht mehr duppen. Wie hast du das so wahrgenommen, die Stimmung, vielleicht auch die kritischen Stimmen, die sagen, die sind ein bisschen rücksichtslos oder so? Was nehmt ihr da so auf, auch von den Athleten, wie die das
Ja,
erleben?
ich habe gar nicht negative Stimmung wahrgenommen. Ja, ich habe wahrgenommen, dass einfach gesagt wurde, naja, wir gucken mal, es ist besser, wenn wir nicht parallel zu den Franzosen oder den Französinnen spielen, weil dann ist es ein Tickchen ruhiger in der Halle. Aber es ist doch eigentlich das, was wir insgesamt immer einfordern, dass wir Fans haben, die sich aus sich rausgehen, dass wir Fans haben, die mitfeiern, die sehen, was für eine große Sportart Tischtennis ist, die einzelne Ballwechsel feiern, die mitgehen, was man vielleicht sonst nur aus China und Chaio China kennt. Also wenn da 10.000 Leute auf geht's skandieren. Und insofern, Spieler müssen sich darauf einstellen. Wir haben das schon am Anfang gesehen. Wir haben das in der Mannschaftssitzung thematisiert. Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, wenn wenn dann gefeiert wird, wenn dann natürlich auch nochmal, ich sag mal, dieser kleine Walk of Fame in der Halle durch, wo man natürlich dann raus aus der Halle zur Mixzone geht. Das ist, wer das gesehen hat in den Streamings oder im Fernsehen, ist das natürlich so ein Viereck, das man abläuft. Und dann wird man natürlich nochmal entsprechend bejubelt. Super für die Spieler. Aber natürlich, wenn so ein Applaus aufbrandet, ein bisschen schwieriger für die Spieler, die noch spielen. Aber es gehört dazu und ich will da überhaupt nicht kritisch sein. Sind wir doch froh, dass wir unglaublich volle Hallen haben mit einer Stimmung, wo der Funke immer überspringt.
Genau, das ist auch das, was ich hier wahrnehme, auch von ja auch so alles drumrum, ja. Man hört ja auch gerne in den deutschen Medien, auch im Fernsehen, immer viel negative Berichterstattung, auch wie blöd die Pariser alle die Olympischen Spiele finden. Was man hier erlebt, ist aus meiner Sicht genau das Gegenteil. Gestern noch abends in einem Restaurant gesessen, da war eine Kneipe nebenan, da war dann irgendein Schwimmfinale mit den Franzosen, da hat sich dann so eine Menschentraube gebildet mit 15, 20 Leute plus die 100, die in dem Lokal war, und dann haben sie bei jedem Brustschwimmen, Atemzug haben sie gegrölt und haben am Schluss die Medaille gefeiert. Und es ist alles also total friedlich, da sind keine Besoffenen oder irgendwas rum, es ist wirklich eine super Stimmung, und ich bin wirklich ja, sehr begeistert, muss ich sagen, auch von den Franzosen, haben natürlich auch viele internationale Fans. Hier sind auch viele Deutsche, viele Chinesen und asiatische Fans, die auch in den Hallen sind. Also bis jetzt ist das wirklich, wirklich, wirklich sehr stark, und es war, glaube ich, auch jetzt jede Session von der ersten an am Samstagmorgen ausverkauft. Und ja, das tut uns am Sport schon gut. Gestern war Zidane da, heute war der Ministerpräsident da und der Sportminister. Also da kommt noch die Prominenz mal vorbei. Da gab es auch eine interessante Verfolgungsjagd. Unten warst du da zufällig, hast du das mitbekommen? Du
Nee,
saß, der saß ja bei dir im Block, der Zinedine Zidane,
ach
also
so, Zidane,
irgendwo
ja.
da.
Der ist bei 0-3 gekommen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das Spiel zum Kippen für Dimitri bringt. Aber ja, der war ganz entspannt, saß er da auf der Tribüne. Man hat ihn erst gar nicht so richtig erkannt. Saß du 3 Meter von ihm entfernt mit dem Käppi. Hat ja eine sehr sympathische Frisur. Ja, also kommt mir sehr
Genau.
entgegen. Ja, aber war da, glaube ich, auch, ja, wer ist das nicht, aus französischer Sicht sehr angetan von dem, was er da gesehen hat.
Ja, aber beim Rausgehen war er nicht mehr so entspannt. Da war ich nämlich dann gerade, wollte ich gerade in die Mixzone zum Interview mit Dimitri, und da hat sich dann eine riesengroße Menschentraube um ihn gebildet, obwohl er seine schwarze Mütze so tief ins Gesicht gezogen hat, wie er nur konnte. Und dann wurde er da mit ein paar Securities quasi rausbekleidet im Eiltempo, und hinter ihm eine Menschentraube. Ich hätte jetzt gesagt, es gäbe Freibier ohne Ende. Aber gut, der ist halt hier eine Legende, und musste dann quasi hinaus begleitet werden, um es mal vorsichtig zu sagen. So, Richard, letzte Frage, letztes Thema, ganz kurz noch. Wir müssen nach vorne gucken auf die
Ja.
Teamwettbewerbe. Am Montag um 20 Uhr spielen unsere Jungs, unsere Herren gegen Kanada, und am Dienstag um 10 Uhr die Damen gegen die USA. Sag doch mal wir haben es beim letzten Mal ein bisschen ausgespart. Jetzt hast du die Chance, deine 50 Pfennig zu den beiden Gegnern und zu den bevorstehenden Spielen
Ja,
in
also
den Ring zu schmeißen.
ich hoffe natürlich, dass die Herren ihrer Favoritenrolle gegen Kanada gerecht werden und dann eben dieses Spiel gewinnen. Und dann ja, bin ich gespannt auf Schweden gegen Dänemark. Gar keine Frage. Auch für die Schweden ein Spiel, wo die Dänen nicht zu unterschätzen sind. Lind kann gefährlich spielen, Groth kann gefährlich spielen. Also das kann schon ein enges Ding auch für die Schweden schon werden. Ja, aber ich brenne natürlich darauf, dass ich einfach hoffe, es kommt zu dieser Partie Deutschland gegen Schweden, was ein absoluter Klassiker natürlich wäre. Wir haben bei der EM in einer etwas anderen Aufstellung 3-1 verloren. Ja, und wir werden natürlich alles dafür tun, dass wir uns zunächst mal in dieses Viertelfinale spielen und dann gegen die Schweden ein großes Spiel machen mit hoffentlich dem besseren Ende für uns. Und ja, was die Damen angeht, ist natürlich so, dass wir jetzt erstmal schauen müssen, in welcher Aufstellung spielen wir. Ich glaube, dass wir eine Chance haben, Nina fit zu bekommen, aber eben keine Garantie, gar keine Frage. Und dann werden wir gucken, wie wir das gegen Amerika, gegen die USA hinbekommen. Das ist auf jeden Fall ein schweres Spiel, Das kann man wirklich nicht anders sagen. Mit Amy Wang und Lily Zhang haben wir zwei Top-40-Spielerinnen da drin. Amy hat schon gegen Nina gewonnen. Lily Zhang hat lange in der deutschen Bundesliga gespielt. Also ich würde sagen, ein ganz, ganz schweres Spiel schon in der ersten Runde für die Damen. Vor allem auch in diesem Gesamtkontext, den wir im Augenblick haben. Und ich sag mal, viel mehr als die 50 Cent kann ich im Augenblick nicht dazu beitragen, die 50 Cent, die wir klassischerweise immer ins Phrasenschwein werfen.
Genau, und ich brauch gar nicht zu probieren, dir jetzt Doppelaufstellungen, mögliche taktische Finessen gegen die Schweden herauszukitzeln. Das ist eins
Lass
ist
es
klar,
sein.
eins ist klar, es ist vom Gefühl her ja schon ja einer der schwierigsten Gegner, würde ich sagen. Auch jetzt mit Drews natürlich, der hat natürlich eine Brust so breit wie die verschmutzte Seine. Und das aber ja, alle fiebern, glaube ich, auf das Spiel hin. Ich hoffe, es wird dann genauso wie auch Felix gegen Diemer, da haben ja auch alle nach der Auslosung hingefiebert, das wird dann auch dazu kommen. Und ja, wenn das endlich dann vielleicht auch mal für uns läuft, dann stehen uns natürlich alle Türen offen. Die Diemer, Timo, Franz, Annette und Johann sind heute angekommen. Hat da alles geklappt? Wie
Heute,
fit sind die?
genau,
Freuen
heute
sich?
angekommen. Ich hab's alle in Empfang genommen, so ein bisschen hier im Dorf das Ganze gezeigt, wie die Abläufe sind. Ja, und Dima und Franz, die ein bisschen vor den Damen, vor Annette und Johann da waren, sind jetzt schon im Training. Morgen Mittag steigen dann alle wieder ein ins Training. Also wir trainieren zwischen 12 und 14 Uhr. Und ja, und dann werden wir uns dann so langsam aber sicher heranarbeiten an den 5. und an den 6. August.
Sehr gut, und dann sprechen wir uns nach den Olympischen Spielen hoffentlich erst übernächste Woche dann mit guter Laune und vielleicht dann einer Medaille im
Genau.
Gepäck. Aber
Und
wir.
vielleicht lass mich das noch zum Schluss sagen. Also wir haben es halt immer eingefordert. Wir brauchen, ich sag mal, viel Abwechslung und einfach eine unglaublich starke Breite in der Spitze weltweit. Jetzt haben wir sie. Das
Und jetzt.
impliziert natürlich aber auch immer die Gefahr, dass die Konkurrenz unglaublich groß ist. Und ja, da müssen wir jetzt alles geben. Aber ja, wir werden auf jeden Fall da einen Klassiker erleben und hoffen natürlich mit dem besseren Ende für uns. Aber ich glaube, diese Olympischen Spiele, das kann man nach dem Einzelwettbewerb sagen, das ist für Tischtennis im ganz Großen gesehen sicherlich eine große Veranstaltung, die auch viel, viel immer wieder ja, den Leuten zeigt, was für eine vielfältige Sportart Tischtennis ist und wie weit gefächert mittlerweile die Weltklasse insgesamt ist. Egal, ob wir jetzt von Puerto Rico, Korea, Brasilien, Schweden, Deutschland, wie auch immer sprechen. Und vielleicht sprechen wir nach dem Mannschaftswettbewerb noch von weiteren Nationen. Also es ist eine ganz, ganz spannende Zeit.
Das stimmt, und es wird nicht mehr lange dauern, da werden alle Franzosen hier eine LeBron-Brille tragen, denn die werden auch richtig abgehypt hier. Das ist wirklich sensationell, aber auch zu Recht. Und deswegen sagen wir an dieser Stelle danke fürs Zuhören und verfolgt die Olympischen Spiele schön von daheim oder wenn ihr hier seid, von hier und drückt vor allem den deutschen Tischtennisspielern ganz fest die Daumen. Ciao, ciao.
Ciao.